Marke und Robe.
Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode unseres Podcasts Marke und Robe. Ich sage erstmal Hallo zu meinem Lieblingspolizisten, dem Mann mit der Marke, dem Alexander Meissner. Hallo Alex.
Ja, hallo Thomas. Die Robe ist auch dabei, der Retter des Rechts. Und heute haben wir noch einen zweiten Retter des Rechts dabei, glaube ich.
Genau, ja, ich trage auch Robe, genau.
Genau, ich habe mal nachgeguckt, seit 1. März auch wieder als Anwalt zugelassen.
Ja.
Im vierten Berufslebensabschnitt. Herzlich willkommen, Holger Stahlknecht. Hallo, Holger.
Grüßt euch, Hallöchen.
Ja, hallo. Und zum Einstieg mal etwas Kultur. Sehr cool.
Ja.
Ich wusste gar nicht, dass du Klavier spielst, Holger.
Ja, doch. Ich habe, glaube ich, als ich 5 oder 6 Jahre alt war, wir hatten Klavier zu Hause bei meinen Eltern, habe ich da angefangen, so ein bisschen drauf rumzuklimpern. Und dann habe ich Klavierunterricht gekriegt und habe das eigentlich beibehalten. Ich habe dann sogar hinterher, als ich studiert habe, mit einem ehemaligen oder mit einem Konzernpianisten, der war da wesentlich älter, das war Herr Lochte, der war auch Freund des Hauses, habe ich dann immer noch musiziert und ein bisschen was dazugelernt. Und das ist so der Ausgleich. Ich habe sogar als Schüler mal überlegt, ob ich Musik studiere. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich ahnte, das hätte dann hinterher zum Lehramtsstudium geführt. Und da ich froh war, als ich aus der Schule raus war, nach dem Abitur, konnte ich mir nicht vorstellen, 6 Jahre später als Lehrer wieder an der Schule zu sein. Und deshalb habe ich Musik als Hobby beibehalten und habe dann eben Jura studiert, so war es.
Ja, sehr cool. Dann haben wir ja 2 Juristen heute, ja 2 Roben.
Hast du was Ordentliches studiert?
Ja, das sagen wir jetzt mal so unter uns. Ja.
Genau. Wir bestärken uns jetzt mal darin, dass das die richtige Entscheidung war.
Ja, ich würde es jederzeit wieder studieren, ja, weil man kann eine ganze Menge machen aus und in dem Beruf. Hat auch was mit Gerechtigkeit zu tun und Rechtsempfinden. Also ich finde es einen tollen Beruf und ich habe so ein bisschen das Gehen auch abgegeben an meine Kinder. Ich habe 2 Söhne. Der Große ist 22, der ist jetzt in Leipzig, der studiert im 6. Semester Jura. Und der Maximilian, der hat gerade am Freitag seine letzte Abi-Klausur geschrieben. Sieht gut aus von seinem Gefühl und er will auch nach Leipzig und will dann auch Jura studieren. Also die Familie wird juristenlastig.
Ja. Oh je.
Oh je, genau.
3 Juristen, 3 Juristen, 4 Meinungen oder sowas, ja.
Ja, das sagt meine Frau auch mal, die keine Juristin ist.
Oh, die Arme. Aber sie hat wahrscheinlich immer recht.
Entscheidung immer stehen.
Sind seine Söhne klargekommen jetzt in der Pandemie mit dem Abitur? Das ist ja auch nicht so einfach, ne?
Na gut, der Vorteil war, in den Abiturjahrgängen hat man Präsenzunterricht, gab natürlich auch Homeschooling beibehalten. Ich glaube, das Schulische hat meinen Sohn, das etwas anders war, weniger gestört. Der fand eher doof, dass die Kneipen und sonstige Clubs nicht offen hatten. Da lag so mehr der Schwerpunkt der Beschwerde. Ich glaube, die Schule, das hat er eher weggeatmet, so habe ich ihn empfunden. Hat dann am Ende auch ordentlich gelernt fürs Abi. Und beim Sohn, der in Leipzig studiert, das ist schon erschwert, weil die Bibliotheken einfach im Augenblick geschlossen hatten, weil die auch Klausuren hier am PC oder iPad schreiben. Und natürlich in Leipzig ist gerade das gute Sternbräu geschlossen. Da muss man sich dann die Kisten mit nach Hause nehmen. Solche Geschichten höre ich dann immer.
Ja, du warst ja eigentlich schon mal, ohne dass du es wusstest, schon mal Gast bei uns. Also zumindest warst du schon mal Thema.
Ja, genau, nämlich in unserer ersten Folge, die da hieß Milan 1 verabschiedet sich. Da warst du der Einstieg sozusagen in unsere Podcaster-Tätigkeit. War damals ganz spannend. Und wenn Alex jetzt fertig ist, dann...
Ja, warte. Und jetzt ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
Ja, hier ist nochmal Milan 1. Ich wünsche allen einen guten gutes Wochenende, einen schönen zweiten Advent, eine besinnliche Weihnachtszeit. Kommen Sie alle gesund ins neue Jahr. Ich danke Ihnen für Ihre gute Arbeit für unser Bundesland. Bleiben Sie gesund. Herzlich, Ihr Klarnamen geht ja nicht, also Milan 1.
Danke, Minister, und wirklich wünsche an die Belegschaft weiter. Ich danke Ihnen bereits für den Empfang und bedanke mich stellvertretend für alle Mitarbeiter bei Milan 1.
Noch eine Erinnerung gehabt? Ja, ja.
Ja, das war für Sie im Podcast, der Einstieg und für mich war es der Ausstieg. Ja, so war das. Ja. Da habe ich eine Erinnerung. Das war in der Altmark gewesen, in der Polizeiinspektion in Stendal.
Genau.
Das
genau.
Aufgenommen worden. So gegen 11:30 in dem
Dreh. Und das ging natürlich, also gerade dieser Tonschnipsel, der ging danach viral bei der Polizei. Also ich glaube, jeder Polizist in Sachsen-Anhalt hat den auf dem Handy und hat das damals zur Kenntnis genommen. Und ja, 1000 Fragezeichen, was ist da passiert? Ja, wir haben einen guten Minister verloren und der Minister seinen Job. Was war da los?
So, also zunächst mal will ich mal aus meiner Perspektive sagen, ich habe das ja eigentlich 10 Jahre gemacht und ich habe eine sehr, sehr tolle Polizei in diesem Land erlebt mit tollen Kolleginnen und Kollegen. Und als ich anfing, gab es die Überlegung, auf etwas über 5000 Beamte runterzugehen. Das war übrigens Herr Bullerjahn, der diese wunderbare Idee hatte. Und dann hatte ich den ersten Ärger, das werde ich nie vergessen, als ich 2014 gesagt habe, wir brauchen 6000 Polizisten. Das weiß ich noch wie heute. Der damalige Kollege Bullerjahn hatte eine Operation, hat dann aus dem Krankenhaus noch angerufen und hat seinen Missfallen kundgetan. Und dann hatte ich den ersten großen Ärger, warum ich dann 6000 Beamte fordere. Aber es war die richtige Entscheidung und wir haben die Polizei dann auch, glaube ich, gut aufgestellt. Wir sind jetzt bei 6400 Kolleginnen und Kollegen, so annähernd perspektivisch wären 7000. Und sicherlich war schwierig, die Polizeistrukturreform, Veränderungen sind immer schwierig. Aber ich glaube, wir haben gemeinsam Tolles hingekriegt. Ich habe das gerne gemacht, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen. Das war eine tolle Zeit, aber Leben heißt eben auch Veränderungen, um mal andere Dinge zu machen.
Klar, und irgendwie noch so Polizei im Herzen und die Aufgaben noch zu Ende bringen.
Und natürlich hat man die Beziehung, also wenn ich in Magdeburg spazieren gehe und ich sehe Polizeiwagen, da sind Kollegen drin, dann winke ich und die erkennen mich auch und winken dann zurück. Nicht? Oder ich könnte neulich stehen, hier mich Kollegen unterhalten. Nein, das ist einfach, da ist aber in der Zeit auch, denke ich, ein gutes Vertrauen, hoffe ich jedenfalls gegenseitig bekommen, dass man das nicht vergisst. Ich war vorher auch Staatsanwalt, da habe ich gut mit Polizei zusammengearbeitet über diese 7 Jahre. Ich kannte viele aus dem Landeskriminalamt. Ja. Also insofern schlägt mein Herz für unsere Polizei und unsere Sicherheitsbehörden. Gilt auch für die Feuerwehren im Land, die Freiwilligen, die Tolles leisten. Ich glaube, wir haben eine gute gemeinsame Zeit gehabt und ja, so war's.
Und das war ja jetzt Dezember. Was hast du in der Zwischenzeit so getrieben?
Ja gut, ich hatte schon, als ich Minister war, Angebote aus der freien Wirtschaft. Ich habe damals gesagt, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt und nicht das Thema. Und danach habe ich natürlich mich an diese Angebote erinnert und bin dann auch in Gespräche gegangen, bin jetzt in der Anwaltskanzlei in Magdeburg tätig, mit einem netten Kollegen, mache ein paar Beratersachen und bin jetzt eben neben der, dass ich noch Landtagsabgeordneter bin und auch wieder kandidiere für den Wahlkreis, bin ich als Anwalt und eben auch als Rechtsberater und Berater Sachen tätig und übe meinen eigentlichen Beruf aus. Und das habe ich auch immer gesagt, das fanden einige nicht gut, aber ich habe immer gesagt, und dazu stehe ich auch, ich habe immer die Freiheit gehabt zu sagen, ich bin nicht von Politik abhängig. Und diese Freiheit hat dazu geführt, dass ich für manche manchmal auch eckig war, weil ich dann auch einfach die Gelassenheit hatte, mal zu sagen, was geht oder nicht geht nicht. Und da muss man nicht Slalom fahren. Das merken, glaube ich, Bürgerinnen und Bürger sehr schnell, wenn man Antworten ständig ausweicht. Man kann nicht immer alles beantworten, aber so eine gewisse Grundlinie habe ich mir beibehalten. Und ich war eben in mir immer in dem Wissen, ich kann auch woanders arbeiten, eben vielleicht auch dadurch für mich gefühlt frei oder freier. Da gibt es noch Nebeneffekte, oder das ist eigentlich fast ein Haupteffekt. Das muss man auch mal sagen. Also meine Frau, die freut sich jeden Tag. Das muss man mal sagen. Ich habe ja, bevor ich Minister wurde, auch eine Verantwortung in der CDU-Fraktion gehabt, in der damaligen, und war relativ wenig zu Hause. Und als ich Minister wurde, So ein Arbeitstag begann in der Regel morgens um 7.15 Uhr, 7.30 Uhr, war kein Tag vor 22 Uhr zu Ende. Samstage waren meistens auch belegt, weil ich dann auch gerne vor Ort war, aber bei Sport war ich bei Sportminister, Sportveranstaltung. Naja, und Sonntag war manchmal auch noch gebucht. Und wenn man selbst in so einem Beruf drin ist, dann kriegt man das nicht mehr so mit, wie sich das zu Hause anfühlt. Ja, und meine Frau hat mir das jetzt gesagt, dass sie das eben über die 10 Jahre auch nicht immer schön fand, dass sie abends immer alleine Abendbrot essen musste. Oder dass die Kindererziehung, das hat sie übrigens super gemacht, aber hat eben überwiegend meine Frau gemacht. Und jetzt genießt sie das wirklich. Also wenn man jetzt das letzte Wochenende mal nimmt, das hätten wir uns früher gar nicht leisten können von der Zeit, meine ich. Wir haben einfach mal ein Wochenende im Burgenlandkreis verbracht mit Freunden und ein bisschen im Weinberg spazieren gegangen. Da waren keine Termine, kein Termindruck. Also meine Frau genießt das sehr und freut sich, dass sie mich wieder mehr hat. Ist auch ein gutes Zeichen,
finde ich. Glaube ich. Das glaube ich.
Und irgendwo habe ich gelesen, Autofahren geht auch noch.
Ja, Autofahren geht auch. Ja. Also ich habe die erste Zeit mal ein bisschen genauer hingeguckt beim Einparken. Ja, aber mittlerweile läuft das ganz elegant. Und das funktioniert. Also die Umgewöhnung war, ich habe immer eine Sekretärin gehabt. Also auch in der Staatsanwaltschaft hatten wir das und in der Fraktion und als Minister. Das war die größte Umgewöhnung, als ich Termine selbst im Kalender eintragen musste und wenn man so viele Jahre eben immer gut unterstützt ist, dann gehen einem gewisse Grundkenntnisse verloren. Ich habe mich erstmal kundig gemacht, was heute Briefporto für einen Brief kostet. Das wusste ich nicht. Ja. Also sozusagen, ich habe eine Resozialisierungsphase durchgemacht und bin jetzt wieder mitten im Leben. Habe aber jetzt mittlerweile in der Kanzlei wieder eine ganz charmante Sekretärin, die gewisse Dinge wieder für mich übernimmt. Aber das war so die größte Umgewöhnung und musste erstmal mit so manchen Dingen klarkommen. Aber ich hatte ja auch Zeit über Weihnachten und im Januar das in Ruhe zu machen.
Wie ist das eigentlich? Man sagt ja, Macht verändert einen und du hattest ja dann doch schon ganz schön Macht, muss man mal so sagen. Ja, also als Landesvorsitzender der CDU, als Innenminister, zweiter Mann im Land, also wenn man den Finanzminister mal ausklammert, der ja immer noch mal Stopp ruft, ja. Aber verändert das einen?
Ich glaube, das ist eine Wechselwirkung, nicht? Also wenn man ein Amt hat, dann verändert man den Bereich, also zumindest muss das Aufgabe sein. Aber das Amt verändert einen auch. Das ist eine Wechselwirkung. Also das ist so, wenn man, ich glaube, in ein Ministeramt reingeht, kommt man am Ende anders raus, als man reingegangen ist. Das ist einfach so. Das sind Reifeprozesse, die dann stattfinden. Man weiß dann, dass man genauer auf sein Wort achtet, also was man spricht, weil man immer in der Öffentlichkeit steht, die Verantwortung prägt. Man ist in manchen Dingen vielleicht auch nachdenklicher, nicht mehr so ganz unkompliziert wie früher, wo man mal so Wumms gleich rausgeschossen hat, sondern man lässt da manches in Ruhe abhängen und überlegt. Also das ist, ich glaube, jeder, der irgendwo, egal in welchem Bereich, Verantwortung übernimmt, das wird diese Wechselwirkung spüren. Auf der einen Seite wird er versuchen, das muss er auch können, seine Ideen umzusetzen, andere mitzunehmen, also das Amt zu verändern mit den nachgeordneten Bereichen. Aber das andere verändert einen, und ich hoffe im positiven Sinne auch, das ist ja nichts Negatives, das ist ja ein Prozess, dass wir irgendwie im Laufe des Lebens irgendwie alle ein Stück weit aus den Lebensabschnitten, die wir erlebt haben, ein Stück klüger werden, ein Stück vielleicht auch gelassener werden und passiert schon so.
Ich habe auch ein bisschen angespielt so auf das Abtrainieren vom Amt.
Ja gut, das ist ein Abtrainieren insoweit, nicht, wenn du, sag ich mal, morgens um 7 anfängst und um 22 Uhr Schluss und du bist im Halbstunden- oder Stundentakt durchterminiert und mit einem Mal hast du die große Freiheit. Das ist was anderes, aber das ist mir relativ gut und schnell gelungen. Ich habe ja auch Hobbys mir bewahrt. Ich habe zwei wunderbare Labradore noch, Hündinnen, die haben sich gefreut, dass Herrchen mal mehr Zeit hat, mit denen spazieren zu gehen. Ich habe ein Hobby, das ist Yacht. Ich habe mich dann häufiger mal gerade in diesem schönen Winter auf den Hochsitz gesetzt und habe mich daran gefreut. Also das ging bei mir, dieser Prozess, eigentlich relativ schnell. Und ich habe ja auch sehr viel Rückhalt und Zuspruch aus der Bevölkerung im Freundeskreis gehabt. Und insofern ist das alles ganz wunderbar gelaufen.
Das habe ich auch mit Interesse gelesen, dass du Jäger bist, ja?
Hast du da schon mal einen Wolf gesehen? Also es redet ja jetzt irgendwie jeder über Wölfe?
Nein, ich habe selbst noch keinen gesehen. Ich kenne das nur von Erzählungen von Jägern. Das ist also, gibt auch hier in unserem Börde-Bereich sicherlich Wölfe, wenn man also Richtung Helmstedt runter die Ecke, auch in größeren Populationszahlen. Aber ich selber habe bislang noch nicht das Vergnügen gehabt. Aber ich kenne es eben aus Erzählungen und auch aus Aufnahmen auf Bildkameras, wo man dann Wölfe sieht. Ja, die sind mittlerweile eben wieder da.
Und nicht wenig, ja?
Ja, in manchen Bereichen ist schon die Population hoch. Das ist jetzt, glaube ich, im Augenblick noch nicht beängstigend. Aber zum Gleichgewicht der Kräfte gehört dann irgendwann auch, dass ein Wolf irgendwann mal, das muss man in Ruhe machen, ohne sich zu ideologisieren, sicherlich als jagdbar erklärt werden muss, dass man dann eben auch, sage ich mal, die Bestände dezimiert. Das Gleiche tun wir Jäger ja auch, indem wir schießen ja nicht wie verrückt auf Rehe, sondern da gibt es Abschusspläne, wie viel man sozusagen schießen darf oder nicht, nicht. Und das Gleiche, diese Diskussion haben wir ja eben auch über den Wolf. Wird es sicherlich irgendwann in anderen europäischen Staaten, ist das ja mittlerweile auch so, wird man, das ist dann EU-Rechtsfrage und auch Jagdrechtfrage, aber das ist jetzt nicht etwas, was mich jeden Tag beschäftigt, ist nicht, wirklich nicht das Wolf-Thema.
War aber auch mit der Jagd, als ich das erstmal mit dem Jäger gesprochen habe, das ist ja viel mehr Hege und Pflege des Wildbestandes als einfach dieses Abschießen. Ja, das wird immer so in der Diskussion vereinfacht auf diesen Punkt.
Ja, es ist auch Aufforsten. Also als wir, meine Frau ist übrigens auch Jägerin, wir haben die Jagdprüfung zusammengebracht und dann hat man im Rahmen dieser Jagdausbildung eine große, lange Hecke angelegt. Also auch Dinge, forstliche Sachen. Es werden auch teilweise mit anderen Gruppierungen, mit Lions Club zum Beispiel, werden kleine Bäume gepflanzt und solche Dinge. Und das ist eben nicht nur Jagen, sondern das ist eben wirklich Natur und auch die Liebe zur Natur. Und ich sitze auch gerne auf dem Hochsitz, ehrlich gesagt, auch ohne Waffe, weil ich es einfach schön finde zu beobachten. Man hört die Vögel und wenn man so entspannt ist, also im Herbst, Man hört und fühlt, wenn ein Blatt vom Baum fällt. Und wenn man diese Phase erreicht hat, dann weiß man, es wird ein tiefenentspannter Nachmittag. Und das tut auch mal gut, weil dann entschleunigt man auch. Ne? Und also ich finde das sehr schön. Und ich kenne viele Jäger und Jägerinnen, die das genauso sehen. Und es gibt auch einen Zusammenhalt untereinander. Und das ist schon sehr schön.
Naja, Jagd ist ja so ein Thema. Gibt es ein paar Themen, die Menschen spalten? Ja, das ist so Hunde, Jagd, Rauchen. Das sind alles so, entweder man ist dafür oder dagegen. Ja, du scheinst jemand zu sein, der dann immer klar Position bezieht auch, oder?
Ja, ich muss mich ja nicht, ich werde mich nicht verstecken, weil ich gern zur Jagd gehe. Es gibt auch viele, die gern zur Jagd gehen. Ich verstecke mich nicht, weil ich Hunde gerne mag. Ja, ich mag Tiere generell gerne. Ich mag auch Katzen gerne. Nur das wäre zu Hause, da würde meine Frau streiten. Ich habe mal angeregt, ob wir nicht noch einen Papagei uns anschaffen wollen. Weil meine Urgroßmutter, die ich doch bis zu meinem 15. Lebensjahr erlebt habe, die ist sehr alt geworden. Die hatte einen Papagei und der konnte sprechen. Das fand ich als Kind immer sensationell. Aber meine Frau hat sich strikt geweigert, neben zwei Hunden noch einen Papagei. Ich glaube, die hat auch die Sorge gehabt, dass die beiden Jungs und ich, also meine Kinder, denen irgendwie immer versaute Sachen beibringen würden, die der dann erzählen würde, wenn Gäste kommen. Und insofern ist der Papagei ausgefallen.
Kann ja noch werden.
Das kann, genau. Naja, ich glaube, die Diskussion hat meine Frau für sich entschieden. Das ist auch gut so.
Okay. Ich habe gelesen, du kandidierst in Wellen wieder für den Landtag als ja, also Kandidat.
In dem Wahlkreis Bollmerstedt, das ist der sogenannte Wahlkreis.
Genau.
Da habe ich das erste Mal 2002 kandidiert und habe bislang jedes Mal diesen Wahlkreis direkt gewonnen.
Viermal jetzt schon, ja?
Das ist so. Und ich habe mir gesagt, ich will nochmal antreten, will für die Menschen da sein. Und dann gucken wir mal, was am 6. Juni passiert. Entweder ich kriege das Votum, dann mache ich es und setze mich für die Menschen beide ein. Und davon gehe ich jetzt mal, das hoffe ich jedenfalls, von ausgehen kann man nicht, das wäre überheblich, aber ich würde es mir wünschen. Aber das entscheiden am Ende die Menschen.
Was hat deine Partei da auch in eine gute Diskussion gebracht, ja, mit der Freigabe deines Listenplatzes 2 und der Forderung, dass man dann mal eine junge Frau draufsetzen sollte, die mal so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, was war der Grund dafür?
Na gut, zunächst mal ist die Frage an mich herangetragen worden, nicht, ob man nicht noch einen zusätzlichen Platz schaffen könnte für eine Frau auf der Liste. Und da habe ich mich nicht gesperrt, weil ich gesagt habe, wenn ich nochmal in den Landtag komme, dann will ich, dass es die Menschen entscheiden. Und wenn die Menschen mich nicht wählen würden, dann will ich nicht über die Liste einziehen. Na, weil da habe ich das lange genug zu gemacht. Ich will das Votum jetzt der Bürger haben. Vielleicht auch als so einen gewissen Entscheid darüber, wie die bisherige Politik, die ich gemacht habe, von den Menschen eingeschätzt wird. Und deshalb habe ich gesagt, ich trete ohne doppelten Boden an, so habe ich es, glaube ich, gesagt. Und habe dann gesagt, wenn wir diesen Platz oder ich diesen Platz freimache, dann natürlich mit der Bitte, eine Frau zu nehmen. Und ich habe mir auch gewünscht, dass man eine jüngere Frau aussucht, die dann auch Perspektive hat, sage ich mal, in der Fraktion Fuß zu fassen, sich zu entwickeln. Und so war dieser Wunsch von mir dann geäußert worden.
Wird das jetzt nicht schwierig, wenn du, also mal vorausgesetzt, du wirst gewählt als Direktkandidat? Du hast ja so einige Reibepunkte jetzt in deiner Partei, die da warten. Nimmst du das an oder also als Herausforderung? Ja,
ich bin jemand, der überhaupt kein Interesse hat, sich zu streiten. Nicht? Das ist einfach Zeit- und Energieverlust, sondern wenn ich in den Landtag gehe, dann setze ich mich für die Bürgerinnen und Bürger ein. Und ich glaube, wir werden dann eine gut gewählte Fraktion haben, wo jeder seinen Platz finden wird und seine Aufgabe finden wird. Man wird ja nicht in den Landtag gewählt, um dann am Ende Aschermützel zu führen. Also jedenfalls ist das nicht meine Vorstellung. Ich habe keine Lust auf Streit. Ich habe auch damals nicht gestritten, also nicht im negativen Sinne, dass wenn jemand einen Listenplatz freimacht, das am Ende eine gute Chance ist für jemand anderen. Das halte ich jetzt gar nicht für so etwas Besonderes. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass solche Dinge in der Politik vielleicht etwas verquerer diskutiert werden, als man das in der freien Wirtschaft erlebt, wenn es um Stellenbesetzungsverfahren geht oder solche Dinge. Ich glaube, manche Diskussionen erschließen sich einem erst, wenn man Politik von innen kennt, um zu verstehen, warum es überhaupt so eine Diskussion gibt. Die würde man woanders vielleicht gar nicht so führen.
Stichwort Bestenauslese.
Ja, es ist am Ende ist es doch eine Chance, wenn jemand sagt, ich muss das ja nicht nachträglich rechtfertigen, ich mache meinen Listenplatz frei und suche jemanden, der geeignet ist. Das dürfte ja nicht so schwierig sein, in diesem gesamten Land Sachsen-Anhalt jemanden zu finden, der für so eine Funktion geeignet ist. Insofern habe ich die Aufregung da nicht verstanden. Ich habe mich ja auch nicht daran beteiligt. Ja, habe mich auch bislang öffentlich nicht beteiligt. Tue ich auch jetzt nicht. Ich sage eben, das ist so, wie es ist. Und ich bin mit mir im Reinen und in mir ruhend und bin voll guter Laune und guter Stimmung und habe gar keine Lust und Zeit, mich irgendwo zu streiten.
Zurück zu so allgemeinen Themen. Wir hatten im Vorfeld mal gesprochen. Bürgerrechte.
Ja, diese ganzen Corona-Verordnungen, die viele dann irgendwie nicht mehr verstehen. Wie siehst du das?
Ja gut, ich bin jemand, der sehr an diesen Freiheitsrechten hängt, weil ich das für unser Grundgesetz und unsere Verfassung ist etwas, auf das wir Deutsche sehr stolz sein können, weil es die beste Verfassung ist, die wir jemals in unserer Geschichte überhaupt erlebt haben. Diese Freiheitsrechte sind Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Und ich tue mich schon schwer, wenn man Freiheitsrechte einschränkt. Das gebe ich ganz offen zu. Nicht nur, weil ich Jurist bin, sondern weil ich auch diese Freiheit liebe. Und wenn man Freiheit einschränkt, also Grundrechte einschränkt, dann muss man das mit Bedacht tun, mit Verhältnismäßigkeit tun und muss es auch so tun, dass es die Menschen verstehen. Und ich habe das Gefühl aus Gesprächen, vielen Gesprächen, letzt wieder eins am Wochenende übrigens mit Ärzten, die ich gar nicht kannte bis dahin, sondern Zufallsbegegnung, dass je länger dieser Beschränkungsprozess von Freiheitsrechten dauert, mit unterschiedlichen Ausprägungen je nach Bundesland, mit Light-Lockdown und Hard-Lockdown und ständig veränderten Zahlen und der eine muss sich testen und jetzt sind die Geimpften plötzlich die Gewinner des Tages. Umso mehr nimmt die Akzeptanz in Teilen, glaube ich, ab, nicht? Weil die Leute sich danach sehnen, das zu tun, was sie eigentlich als ihre Freiheit empfinden, in einer Boutique ein Hemd zu kaufen, wenn der Knopf kaputt war oder das Hemd kaputt war oder jetzt bei dem schönen Wetter vielleicht auch mal im Biergarten zu sitzen und schlicht und ergreifend eine Tasse Bier zu trinken und dazu eine Sülze mit Bratkartoffeln zu essen. Also was ganz Schlichtes, ja, nichts Besonderes. Und insofern hoffe ich mir, dass irgendwann diese Zahlen so sind, dass das wieder möglich ist, weil es schwierig sein wird, auf Dauer Freiheitsrechte in der Weise einzuschränken und gleichzeitig die Akzeptanz der Bevölkerung zu haben. Das ist ein schwieriges Thema, weil ich glaube, über Corona zu diskutieren ist so ähnlich, wenn man in eine Abendrunde eingeladen wird, wo man die Leute nicht kennt und anfängt zu politisieren. Ja. Da hat man nach einer Viertelstunde unter Garantie den Abend gesprengt. Der Gastgeber wundert sich, warum er einen eingeladen hat. So war das hier. Da hat man meistens politische Themen nicht als erstes sozusagen zur Begrüßung rausgehämmert. Und das erlebe ich jetzt bei Corona. Da gibt es eben Leute, die strikt dagegen sind. Da gibt es welche, die sind strikt Befürworter von den Impfen. Also da prallen auch unterschiedliche Meinungen aufeinander und das wird dann sehr schnell sehr hitzig und ich bemühe mich dann immer ein bisschen um Ausgleich.
Es hat wirklich so was von Politdiskussionen, ja. Das ist so ein bisschen sehr extremistisch teilweise schon, ja, in jede Richtung. Also
Es wird sehr schnell dann emotional, nicht? Und wenn emotional wird, dann besteht immer die Gefahr, dass die Kontrolle dann verloren geht, nicht? Also insofern, also ich sehne mich jedenfalls danach zurück, dass ich mich irgendwann wieder in einen Biergarten setzen kann mit meinen Freunden und Bekannten. schönen Abend in so einem Biergarten haben kann, gerade bei so einem Wetter.
Ich muss sagen, großer Respekt auch an unsere Justiz, ja, die ja hin und wieder mal gescholten wird. Trotz dieser also schwierigen Diskussionen haben es die Gerichte und auch die anderen Bereiche der Justiz ja doch geschafft, diese Gesetze zu kontrollieren im Nachgang. Ja, da wurde eben das eine oder andere wieder aufgehoben. Und das war dann oftmals auch sehr unspektakulär, fand ich. Also hat man ja, eben gesagt, Ausgangssperre geht nicht oder sowas. Ja, oder Ausgangssperre geht. Also fand ich
das
schon.
Das ist eben ein gutes Zeichen, dass die Gewaltenteilung funktioniert. Und dass die Justiz eben unabhängig von politischem Willen funktioniert. Ja? Und das ist das, was ich auch unglaublich wichtig finde, dass diese Justiz unabhängig bleibt. Auch das ist eine große Errungenschaft aus den Erfahrungen von 33 bis 45. Und diese Unabhängigkeit der Justiz, die muss gewahrt bleiben. Und es darf kein Politiker den Versuch unternehmen, auf juristische Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Ja, das geht an die Grundfeste. Und insofern haben wir eine tolle Justiz, nicht nur in Sachsen-Anhalt, wo ich viele Kolleginnen und Kollegen aus meinem anderen Beruf noch kenne, ob das Richter oder Staatsanwältinnen sind, und auch in der Bundesrepublik. Und diese Unabhängigkeit der Justiz, die kann man gar nicht oft genug erwähnen. Das ist eine große Errungenschaft.
Ja, ich sage auch mal bei allen Unzulänglichkeiten, ja, also es gibt Länder, da hat man das nicht. Es ist nicht alles toll, es gibt auch ein bisschen Sand im Getriebe teilweise, man versteht nicht jede Entscheidung, aber das Große und Ganze, finde ich, ist absolut beispielhaft.
Es gibt so viele Dinge, die in Deutschland wirklich gut funktionieren, und mir fehlt manchmal oder im Augenblick auch zu wenig das Herausstellen, auf dass wir stolz sein können auf das, was wir aufbauen können. Und wenn ich immer nur das bringe, was negativ ist, das, was nicht funktioniert, oder eben mich auf hoher politischer Ebene um Kandidaturen streite oder um andere Dinge streite, dann geht das verloren, was wertig ist. Und wir brauchen aus meiner Sicht politische Entscheidungsträger, die auch ein Stück weit Hoffnung ausstrahlen, die auch Zukunft gestalten können. Zukunft gestalten wollen. Ja, die Menschen wollen ja Zukunft haben. Ja, die wollen auch die Sicherheit haben, dass es sich in Zukunft lohnt, so zu leben. Und ich glaube, dieses positive Bild, wir haben jetzt über die Justiz geredet, man kann auch über andere Bereiche reden, auch wenn man mit anderen Staaten sich vergleicht, ja, ohne überheblich zu werden. Ja, wir sind nicht die Besten auf dieser Welt, aber wir sind schon ein Land, in dem es sich gut und gerne leben lässt. Und das würde ich mir wünschen, dass sowas wesentlich mehr, wenn man schon Wahlkampf macht und plakatiert, das rausgestellt werden würde. Aber gut, es ist, wie es ist.
Mancher Wahlkampf sieht aus wie am Stammtisch so ein bisschen, ja, wenn man das so verfolgt.
Ja.
Vielleicht neigen wir alle so ein bisschen dazu, alles eher negativ zu sehen. Und wenn man sich dann mal tatsächlich mal mit ein bisschen Abstand daneben setzt und sieht, naja, eigentlich gibt es ja keinen Grund, jetzt schwarz zu sehen.
Nee, also schwarz sehen sollte man eben wirklich nicht, sondern man kann sich eben auch an den Dingen erfreuen, die wir also selbstverständlich empfinden, weil sie für eine Generation, zwei Generationen vor uns, wenn ich an meine Eltern oder Großeltern denke, die diese unsägliche Zeit bis 45 mitgemacht haben, da waren ganz andere Dinge zu verarbeiten und zu verkraften, nicht? Und was haben wir am Ende auch aus der historischen Erfahrung in diesem Land gemacht? Was ist uns gelungen mit der Wiedervereinigung? Nicht? Was haben wir gemeinsam geschafft? Auch wenn wir mal Sachsen-Anhalt nehmen, in den fast 30 oder über 30 Jahren, was haben wir dieses Land aufgebaut? Nicht? Was haben wir für tolle Städte und Gemeinden geschaffen? Was haben wir für eine Infrastruktur gestanden? Wenn sich einer mal überlegt, wie sah Bitterfeld aus und wie roch es da? Nicht? Und ja. Wenn man heute an der Gotsche sitzt, dann kann man, also besser kann man das Bild doch gar nicht haben, was Menschen in 30 Jahren hier aufgebaut haben. Nicht? Und aus dieser Erfahrung, dass man gemeinsam unter ganz schwierigen Bedingungen was meistern kann, kann man auch die Kraft für die Zukunft ziehen.
Aber offensichtlich scheinen viele das auch sehr leichtfertig dann wieder wegwerfen zu wollen. Ja, das ist offenbar, versteht ja, man gar nicht. Ja.
Es gibt immer Tagesstimmung, nicht? Geht uns ja auch nicht anders, nicht? Aber dass wir auch mal einen Tag haben, wo wir uns über irgendwas ärgern. Aber ich glaube, man darf das Große und Ganze nicht aus den Augen verlieren. Und vielleicht muss man sich auch gegenseitig häufiger mal sagen, ohne dass man die Bodenhaftung verliert. Man muss da jetzt nicht schweben, aber man kann gelegentlich sich auch mal in diesem Land, ich meine jetzt nicht die Politiker, sondern die Menschen selber mal auf die Schulter klopfen. Und wenn man auch mal in unserem Bundesland bleibt, und ich weiß noch in den 90er Jahren mit der Arbeitslosigkeit und den Zahlen, es gab doch kaum eine Familie, die in diesem Transformationsprozess nicht irgendwie einen kannte, der mit Existenzsorgen zu kämpfen hatte, der nicht wusste, wie sah die Zukunft aus, diesem Wechsel dieser Systeme. Und wenn wir heute die Arbeitslosigkeit sehen, die wirklich heruntergegangen ist, dass wir ja jetzt über Fachkräftemangel sprechen, da sind ja Dinge passiert, die in diesem Land sich wunderbar verändert haben. Aber auch dieser Erfahrungs- und Transformationsprozess mit all den, veränderten Lebensbiografien. Nicht? Jeder, der bis 1989 sein Leben geplant hatte, musste seit 1990 für die Jugend planen.
Ja.
Ja, das ist ja auch irgendwie gelungen. Ja, und es war für die Menschen nicht einfach.
Ja, wenn man sich Städte so anschaut, wie sie heute aussehen, wenn ich so durch Magdeburg laufe und das vergleiche mit dem, was 89, 90 hier tatsächlich war, ja, das sind schon Unterschiede. Das muss man zur Kenntnis nehmen.
95 konnte man vom Bahnhof noch, wenn die Krümmung nicht gewesen wäre, fast bis auf die Elbe gucken. Ja, da war ich gar nicht.
So. Ja. Und man konnte die Elbe riechen vom Bahnhof.
Ja, auch das ging, ja.
Also jetzt am Wochenende waren wir ja an der Elbe unten, das ist so schön geworden, dort auch diese Bebauung am Wasser selber und die Menschen genießen das auch und nehmen das an und nehmen das wahr. Also das ist schon, da hast du schon recht. Also die Welt hat sich verändert, auch zum Positiven, bei all den Problemen, die zu lösen sind, das sehe ich auch so. Was ist so dein Highlight in Sachsen-Anhalt? So von den Regionen her, hast du da ein Favorite? Außer natürlich den Bürgerkreis, logischerweise.
Ja, ich bin unglaublich gerne im Harz. Ich mag die Gegend einfach gerne, auch die Städtchen hier, ob das Quedlinburg, Blankenburg, Osterwiek, da kann man viele aufzählen, Wernigerode ist. Und da bin ich gerne im Burgenland, in Naumburg und der Ecke. Also ich mache kein Hehl draus, ich trinke gerne Wein. Es gibt da wunderbaren Weißwein und ich mag die Gegend gerne. Und das ist einfach eine wunderschöne Sache, wenn man dann beim Winzer sitzt und ein schönes Glas guten, gekühlten Silvaner und eine schöne Scheibe Brot dazu. Und das gefällt mir schon gut. Aber es gibt in Sachsen-Anhalt viele andere Orte auch, nicht? Wenn man Wörlitz nimmt und so weiter und so fort. Aber so der Burgenlandkreis und Börde natürlich Wellen, ganz wichtig. Ja. Das ist mein Heimatort. Ne? Aber ansonsten im Harz bin ich wirklich liebend gerne und im Burgenlandkreis auch, weil ich da eben, wie gesagt, diese ganze Weinbaugegend unglaublich mag.
Ja, man sagt ja den Bürdebewohnern auch nach, dass sie krank wären, wenn das Land zu hügelig wird. Ja. Das ist so wie die Magdeburger, wenn sie den Dom nicht mehr sehen.
Bei uns ist die höchste Erhebung der Zuckerrübe, aber es ist trotzdem wunderschön, jetzt wenn der Raps blüht oder im Herbst und mit den Hunden da spazieren gehen, das ist schon ganz schön. Januar, Februar ist ein bisschen schwieriger, wenn so der Schlamm ist und wenn man Hunde hat, dann musst du die vorher immer erstmal so abspritzen, bevor du ins Haus gehst, sonst hast du den ganzen Bördeboden auf dem Fußboden liegen, ja.
Ich kenne das, ich habe auch so einen schwarzen Schäferhund zu Hause hier, also wenn die unterwegs sind, dann hat man schon Probleme, das stimmt.
Als sehr viele Schneeler hätte man noch wahrscheinlich richtig schön die Langlaufskier einschnallen können und Kilometer weiter irgendwie durch die Bürde laufen.
Da hätte man das machen können, ja.
Wenn man einen Langlaufskier hätte.
Aber es haben tatsächlich viele gemacht. Also hier beim Spazierengehen, also um Magdeburg drumherum so, da hast du ja auch schon überall die Äcker. Da waren viele mit Langlaufski unterwegs.
Ich habe es diesen Winter nicht gemacht. Also der letzte, wo man einigermaßen still liegt, ist 2 Jahre her. Da habe ich mir auch die Langlaufskier geholt und bin mal so schön durch die Börse. Das geht wunderbar. Ja. Da kann man schöne Strecken machen. Da steht man übrigens auch fest, es ist hügelig, ja, wenn man auf die Skier hat.
Klar.
Beim Radfahren wahrscheinlich auch, ja.
Ja, und was in der Börde etwas nachteilig ist, es gibt immer irgendwie Wind. Und da ich auch, muss ich jetzt mal wieder anfangen, eigentlich ganz gerne jogge. Und jetzt ein bisschen faul geworden, die letzten Monate werden wir wieder anfangen. Also irgendwo kriegst du mal Wind von vorne, ja. Und das ist dann so, was vielleicht mal ein bisschen anstrengend ist, aber gut, so what.
Bist du Sportler? Also so.
Ja, also ich im Augenblick habe ich wirklich mal wenig gemacht, ehrlich gesagt, aber ich will jetzt wieder anfangen zu laufen, so zwischen 5 und 8 Kilometern. Tut der Gesundheit ganz gut und ist auch für die Figur nicht das Schlechteste. Und die Hunde freuen sich auch. Also das kann man ganz gut verbinden. Und jetzt, wo es ein bisschen wärmer wird, will ich mal wieder anfangen. Aber erstmal ganz langsam muss man wieder reintrainieren. Und sonst fahre ich ganz gerne Ski, aber das haben wir eben auch etwas länger nicht mehr gemacht, aber irgendwann mal wieder so einen schönen Skiurlaub, irgendwann kommt das. Aber jetzt auch ein bisschen mehr Zeit für sowas.
War ja schlecht mit Skiurlaub dieses Jahr, ja?
Im Augenblick kannst du gar keinen Urlaub machen, weil du gar nicht weißt, wo du hinfahren kannst. Nicht? Das ist so. Insofern machen wir zurzeit zu Hause im Gartenurlaub ein bisschen in der Börde. mal Wochenende. Das passt schon. Fußball wolltest du mich fragen?
Ja, ich wollte gerade
Magdeburg, Magdeburg ja. In der dritten Liga, ja, genau.
Na, Gott sei Dank, oder?
Ja, habe mich riesig gefreut, ja.
Thomas ist auch ziemlich aktiv hier in der Fanhilfe und da hatten wir mal schon schöne Diskussionen hier über die Magdeburger, ja?
Ja, über die bösen, die vermeintlich bösen Magdeburger Fußballfans, ja.
Den Block U oder was?
Also die Fanhilfe ist praktisch wie so eine Art Rechtsschutzversicherung für Fußballfans, die ja doch häufiger mal, oder denen durchaus häufiger mal vorgeworfen wird, sich ungesetzlich verhalten zu haben, was natürlich alles nicht stimmt. Und da...
Der Anwalt...
Genau. Ich verteidige übrigens nur Unschuldige.
Das hatten wir schon. Das.
Ja, ja. Nee, ja, ja. Die haben, also arbeiten so mit ein paar Anwälten zusammen und da bin ich auch ein bisschen mit involviert.
Das ist doch schick.
Ja, das ist nicht schlecht. Das ist eine gute Sache. Da lernt man einiges auch über die Szene so ein bisschen. Das ist ganz interessant.
Oh, das wäre traurig gewesen, wenn Magdeburg also diese Kurve nicht bekommen hätte. Und ich war ja wirklich erstaunt, dass sie das geschafft haben, ja, nochmal so eine Serie da hinzulegen.
Ja, also die haben jetzt wirklich eine super Serie gespielt. Ja, jetzt sind sie Platz 8, glaube ich. Ne? Platz
8. Ja, 8 oder 9.
8 oder 9. Mhm. Also Klassenhalt ist gesichert, das ist schon mal die Hauptsache. Und irgendwann, hoffe ich, steigen wir auch wieder in die zweite Liga auf. Das war damals, ja. War ja da. Das war schon ein super Gefühl, ne? Als dann damals da die Feier war und das letzte Spiel in Magdeburg war das ja. Und ich würde es dem Verein wünschen, der hat eine Riesentradition. Und wenn man mal überlegt, dass in der 14.000, 15.000 Zuschauer da sind, und das ist schon Gänsehaut-Feeling. Ja. Also im Augenblick natürlich nicht, also unter normalen Bedingungen 14.000 Zuschauer. Ne? Also im Augenblick spielen sie ja vor leeren Rängen leider.
Ja, das ist irgendwie schrecklich.
Muss man sich auch erst dran gewöhnen, so ein bisschen, ja.
Haben deine Söhne Fußball gespielt?
Ja, der Jüngere, der Maximilian, der hat richtig gut gespielt. Der spielt eigentlich auch noch bei Fortuna. Im Augenblick ist ja kein Spielbetrieb. Die sind aufgestiegen in die, also in der Altersgruppe in die Regionalliga. Das ist ja schon mal was.
Ui,
der spielt ziemlich gut. Nee, ziemlich darf ich gar nicht sagen, wenn er das hört. Der spielt sehr gut Fußball. Ja.
Okay.
Da gibt es übrigens eine schöne Episode, als er noch kleiner war, 4, 5 Jahre. Dann haben meine Schwiegereltern einen Lederfußball mitgebracht in den Garten. Und ich fand das hochbedenklich, weil ich Sorge hatte, der schießt damit die Scheiben ein. Und dann wollte ich den Kindern mal zeigen, wie man sowas ordentlich macht. Dann habe ich den Ball genommen und, naja, Hacke, Spitze abgeschoben. Und damit war die 1,80 Meter hohe Gartenlaterne runtergeschossen. Und seitdem darf ich zu Hause mich dazu nicht mehr äußern, weil ich mit einem Schuss bei uns die Laterne ausgeschossen habe. Ja, und das halten mir meine Kinder heute noch vor. Wenn ich gegen Ball trete, sagen sie, Papa, wird teuer. Ja, und der Felix, der hat auch eine Zeit lang, der ältere Fußballer gespielt, der hat dann aber zum Schluss gerudert hier in Magdeburg und,
oh, ist auch,
und jetzt in Leipzig macht er nicht allzu viel, außer studieren.
Also Rudern und überhaupt alles, was Wassersport ist, hat Magdeburg ja auch eine gute Tradition, ja.
Das, ja, da gibt es ja von den Vereinen ist das, also von der Lage, das ist ein traumhafter Sport, nicht? Und wenn man da mal, ob das jetzt Kanu oder Rudern ist und das immer schön am Wasser, das ist schon ein toller Sport, kann man nicht anders sagen.
Mhm. Bist immer draußen.
Tja, was haben wir noch? Welches Thema hatten wir noch nicht? Die Kunst. Da wollte ich auch mal fragen. Kennst du den Robin Söfzig? Der hat die, im Magdeburger Rathaus gibt es so ein Bild von der Magdeburg mit freiem Oberkörper, so, also mit freiem Busen.
Das fragt Alex in jedem Podcast.
Das war mein Legend. Weil der Robin, der ist wirklich ein sehr begabter Künstler. Der ist auch immer in dieser Bauzaungalerie in Magdeburg mit aktiv gewesen. Den hatten wir hier schon zu Gast in dem Podcast. Der hat so ein paar ganz andere Gedanken so auf die... auch auf so die politische Welt gebracht. Also die Frage ist, was macht eigentlich Kunst und Kultur mit uns als Gemeinschaft? Und was müssen wir eigentlich dafür tun, damit wir Künstler zu uns bringen? Halt so, hast du dich damit schon mal beschäftigt, politisch vielleicht? Ich meine, du warst zwar für Sport zuständig, nicht für Kunst, aber...
Na gut, politisch habe ich mich damit nicht beschäftigt. Nicht? Also Kultur, jetzt gehe ich mal in die Musik, ja. Mir schon am Herzen, also ich... Und auch Schauspiel, ich gehe gerne ins Theater, ich gehe gerne in die Oper. Magdeburg sehr gut, Dessau auch.
Ja, Dessau ist auch sehr schön. Ja.
Und also von den Malern, da kenne ich die Szene in Magdeburg ehrlich gesagt nicht so. Und das hat aber weniger mit Politik zu tun. Das ist dann eine Neigungsfrage, nicht? Also ich höre eben gerne Klassik oder eben auch mal Jazz. Und da bin ich dann mehr zu Hause, wobei ich mir schöne Bilder gerne auch angucke und auch sicherlich über moderne Kunst mich gerne streite, also im positiven Sinne. Mhm. Aber jemanden mal so kennenzulernen, wäre ja mal was Schönes und für mich ein Gewinn nach diesem tollen Gespräch heute. Ja.
Also kann ich empfehlen, den Robin Süfzig. Also ist auch ein netter Zeitgenosse. Ja, hast du politisch jetzt noch Ziele? Also Bürgerkreis wählen, das zu
das also dafür mal, einzusetzen, ja? Ich möchte meinen Wahlkreis nochmal gewinnen. Und dann mich 5 Jahre nochmal für die Region einsetzen. Und das ist das, was mich im Augenblick bewegt. Und alles andere ist für mich im Augenblick nicht spruchreif.
Das ist nochmal so ein Lackmustest für einen selber, um nochmal zu sagen, habe ich es jetzt richtig gemacht? Wie ist das bei den Menschen angekommen?
Naja gut, das ist einfach, wenn man für etwas antritt, das ist im Sport auch nicht anders, dann will man eigentlich gewinnen. Nicht? Also wenn ich einen 100-Meter-Lauf mache und stehe an dem Startblock, dann mache ich mir nicht Gedanken, wie es sich anfühlt, als Letzter anzukommen. Nicht? Also das kann ich mir dann hinterher überlegen, sondern wenn ich da vorne stehe, dann bin ich fokussiert beim Sport und dann will ich auch gewinnen. Das ist einfach so. Nicht? Also ich bin schon über das Wahlergebnis gespannt, weil so wie es ist, ist es dann. Aber ich würde schon mal sehen, wie die Bürgerinnen und Bürger meine politische Arbeit in den letzten 10, 15 Jahren bewerten. Und das unter dem Gestichpunkt würde ich das jetzt mal sehen.
Ja, deine Partei macht es dir ja im Moment nicht leicht, ne? Also bundesweit. Also ja, ein gutes Ergebnis einzufahren. Also
da schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Nicht? Also Umfragen, ich habe auch erlebt, als der Martin Schulz hieß, der war in der SPD.
Ja, genau. Der Schulzzug.
War die Wahl im Saarland. Und Martin Schulz ging gerade über Wasser und konnte über Wasser laufen. Und dann hat man, dann hatten wir eine sogenannte B-Innenministerkonferenz, also der CDU-Minister. Und abends hat der Minister uns zum Essen eingeladen und hat eigentlich seinen Verfügungsfonds geopfert, weil er dachte, er wird das dann nicht nochmal gewinnen. Und dann haben die haushoch gewonnen.
Ja.
Und daraufhin habe ich dann meinen Freund Klaus Bouillon angerufen. Am nächsten Tag habe ich zur Wahl gratuliert und habe gesagt, du hast jetzt noch ein Problem, du hast kein Geld mehr im Verfügungsfonds. Das ist ja mal aufgehoben. Aber ich erzähle die Geschichte nicht, aber auch jeder sicher, dass das da im Saarland damals krachen ging, weil der Schulz so gehypt wurde. Da schauen wir erstmal, was am 6. Juni hier passiert. Aus meiner Sicht, dem Land tut es gut, wenn wir eine CDU-geführte Landesregierung haben, damit das Land sich weiter positiv entwickelt.
Und eine starke FDP, das würde ich noch mal einwerfen, so ein bisschen.
Dafür habe ich völliges Verständnis, ja. Könnte ja auch so schlecht gar nicht aussehen im Augenblick, was die Umfragen angeht.
Was mir da gut dran gefallen würde, also egal in welcher Konstellation, ist, dass es wieder politische Alternativen im demokratischen Raum gäbe. Also das würde mir tatsächlich gut gefallen. Also dass es neben Kenia Alternativen zur Regierungsbildung geben würde. Das wäre durchaus im Sinne der Demokratie, glaube ich. Unabhängig.
Ja, ich vermute mal, dass die Diskussion dann auch käme. Ja, aber das werden in der Partei jetzt andere zu diskutieren haben. Nicht mehr ich, auch was Gutes.
Gut, da kann man sich entspannt zurücklehnen, ja.
Ja, genau.
Ein bisschen erinnert mich das an den Herrn Merz, muss ich ja mal sagen, der eigentlich auch aus einer entspannten Situation bestimmte Sachen jetzt angeht, oder?
Ja, aber wie gesagt, ich gebe ja nicht jeden Tag kluge Ratschläge, ja, sondern ich habe ja seit Dezember mich wirklich sehr zurückgehalten. Ich gebe ja jetzt auch keine klugen Ratschläge. Ich glaube, Herr Merz ist da noch proaktiver unterwegs als ich und macht auch wesentlich mehr Interviews, und die ich auch lese. Aber ich habe da mir eine Zurückhaltung auferlegt, die ist mir auch nicht schwer gefallen. Und an die Zurückhaltung, die ich mir selber versprochen habe, halte ich mich auch.
Boah, schön zu sehen, dass es dir gut geht und dass du deinen Platz da hoffentlich gut gefunden hast. Ja. Und jetzt kenne ich noch einen zweiten guten Anwalt hier in Magdeburg. Also,
ja, siehst du. kann ich schaden. Ja,
das kann nicht schaden, das kann man immer mal gebrauchen, das stimmt.
Ja, genau. Ja. Nee, also wie gesagt, ich bin da gut angekommen und Familie ist glücklich und zufrieden. Und das in dem anderen Beruf, den ich ja auch mal vom Herzen gelernt habe und auch schon vorher mal ausgeübt habe, jetzt wieder zu arbeiten, macht auch Spaß. Und ich habe gesagt, das ist alles so wie Fahrradfahren. Das verlernt man nie, nur die ersten 500 Meter fährst du nicht gleich freihändig. Ja, das kann man sich dann mal hinterher wieder solche Küren überlegen. Erst dann tritt man in die Pedale, man merkt, das Ding rollt, und dann lässt man die Hände erstmal noch schön am Lenker, und je sicherer man wird, umso mehr kann man dann auch wieder freihändig fahren. Aber im Augenblick wirklich kann ich mich nicht beschweren.
Wo hing deine Robe die ganze Zeit?
Die hing, ich hatte komischerweise, ich weiß nicht aus welchem Grund, sowohl meine Robe als auch, ich bin ja noch Oberstleutnant bei der Bundeswehr, hing auch diese Uniformjacke immer 10 Jahre wohlbehütet im Ministerium.
Okay.
Und als ich mein Büro ausgeräumt habe, habe ich meine Robe mitgenommen und die Uniformjacke. Im Übrigen zu meiner großen Freude, nach 10 Jahren Ministeramt passte diese Uniformjacke noch tadellos. Und insofern habe ich mir gesagt, hast die Figur, das ist jetzt ein bisschen eitel, aber gehalten, aber manchmal sagt man ja auch, jedes Amtsjahr bringt 1 Kilo mehr.
Ja, das habe ich auch schon gehört.
Das habe ich wenigstens vermieden und insofern musste ich nicht zum Änderungsschneider. Gut, bei der Robe ist das egal, da kannst du auch 10 Kilo zunehmen, da merkt es keiner. Ja. Die Robe hat überlebt. Ich hatte ja früher noch eine Robe als Staatsanwalt, die sind da ja mit Samt besetzt, ja, anders als bei uns als Anwälten. Und diese Staatsanwaltsrobe, die hing immer im Keller bei mir in Wellen und die haben aber die Mäuse dann angefressen. Und damit war diese Robe im Eimer, aber die Anwaltsrobe hat es ohne Mäusebefall überlebt. Wahrscheinlich ist das Ministerium mäusefrei.
Das war vielleicht auch ein Zeichen, man soll
nicht wieder Staatsanwalt. Ja, genau. Und die Robe habe ich dann jetzt auch, hatte schon eine Gerichtsverhandlung in Berlin am Amtsgericht aus Strafsache gemacht, relativ erfolgreich für den Mandanten. Und dann habe ich die Robe gleich wieder angezogen.
Wie ist das dann wieder vor Gericht, wenn man das erste Mal wieder dort als Anwalt dann steht?
Das hat Spaß gemacht. Also kann man nicht anders sagen. Man kommt da auch relativ schnell wieder rein. Ich bin mit dem Kollegen, wir hatten 2 Mandanten, die wir jeder einen dann vertreten hat in dem gleichen Verfahren. Und haben dann erstmal nur, das war aber weniger eine Frage der mangelnden Berufserfahrung oder und sowas, sondern wir waren beim Amtsgericht Tiergarten in Berlin, das hat so viele Außenstellen. Dann sind wir erstmal an dem Hauptgebäude angekommen und stellten fest, dass das irgendwo an einer ganz anderen Straße war. Aber wir sind doch pünktlich zum Termin gekommen. Und das, was neu war, das kannte ich vor 10 Jahren nicht, waren die Sicherheitsbedingungen in Berlin. Also das ist wirklich, wenn du in das Gericht reingehst, wie eine Flughafenkontrolle mittlerweile mit all dem Drum und Dran. Gut, wir Anwälte können dann Anwaltsausweis zücken und dürfen da durchgehen. Aber als ich vor 10 Jahren, war ja damals, bis ich Minister wurde, auch Anwalt aufgehört habe, gab es diese hohen Sicherheitsvorkehrungen, kannte ich so nicht. Also das hat mich, hab seitdem ja auch dann kein Justizgebäude mehr als Minister betreten, war ja auch nicht mein Bereich, die Gerichte. Also das hat mich schon erstaunt. Und eigentlich hat es mich auch betroffen gemacht, dass wir so weit gekommen sind, dass wir in solchen Gebäuden mittlerweile solche Sicherheitsvorkehrungen brauchen.
Ne? Sind ja eigentlich offene Häuser oder sollten es eigentlich sein?
Ja? Sollten es eigentlich sein. Nicht? Am Ende kommt man ja auch durch, wenn man diese Sicherheitskontrollen gemacht hat. Aber das war der erste Gang wieder in ein Gericht nach 10 Jahren und dann sah ich diese Sicherheitsschleusen. Ich dachte irgendwie, ich bin irgendwie in Berlin am Flughafen und gleich fliegt das Flugzeug los und vorher muss ich den Koffer kontrollieren. Das gleiche Gefühl da.
Boah, das hat sich in vielen Bereichen noch verändert. Das war ja bei der Polizei ähnlich. Als ich angefangen habe dort, da hat man seine Schutzweste mal rausgeholt, wenn es irgendwo einen gefährlichen Einsatz gab. Und mittlerweile tragen die Kollegen ja auf Streife permanent diese Schutzwesten. Und das auch nicht ohne Grund, ja. Also die Welt hat sich tatsächlich schon ein bisschen verändert, was das betrifft.
Also die Gewaltbereitschaft und auch Terrorgefahren, haben wir ja alles mitgekriegt, das hat sich schon gewaltig zum Nachteil verändert. Nicht? Das hängt auch ein Stück weit mit der Globalisierung und mit manchen anderen Dingen zusammen. Das ist ein weites Feld, wäre ein eigener Podcast darüber zu reden.
Naja, aber ich sag mal so, es gibt doch noch sehr viele gescheite Menschen, die normal durchs Leben gehen. Ich hoffe mal, dass man das wieder ein bisschen zurückschrauben kann, so nach und nach.
Schön wär's, ne?
Aber ja, die Hoffnung stirbt da wahrscheinlich zuletzt. Eine Frage hat mir eben noch auf der Zunge gebrannt, als du erzählt hast, du bist Oberstleutnant bei der Reserve. Wie funktioniert das eigentlich? Da habe ich immer mit Erstaunen festgestellt, als Minister und in deinen Position, wie hast du die Zeit gefunden, da an...
Gut, das habe ich ja vorher gemacht. Also ich habe bei der Bundeswehr habe ich 2 Jahre gemacht damals, bei Reserveoffiziersanwärterausbildung. Habe dann in den Semesterferien immer Wehrübungen gemacht. Das war eine wunderbare Sache, weil man damit auch sich Geld verdient hat. War dann nochmal eine ganz kurze Zeit Berufsoffizier gewesen bei der Bundeswehr im Range eines Majors. Bin dann ausgeschieden, weil ich dann Staatsanwalt geworden bin und dann war ich Major und dann habe ich Wehrübungen gemacht, bis ich Minister wurde, dann bin ich Oberstleutnant geworden. Als Minister habe ich dann keine mehr gemacht. Es gab mal eine Überlegung, ich glaube vor 2, 3 Jahren mal eine Wehrübung zu machen, aber dann, wenn du 2-3 Wochen aus so einem Ministerium raus bist und machst Gewehrübung, das fand ich mit dem Amt dann nicht mehr vereinbar, nicht? Weil irgendeiner muss die Arbeit machen und dann bist du auf irgendeinen Stab eingesetzt und dann rennst du alle halbe Stunde raus, weil du irgendein Telefonat führen musst. Und insofern hat das geruht, aber der Oberstleutnant ist geblieben. Und die Uniformjacke noch.
Und die Uniform.
Die Uniform generell, ja, genau.
In welcher Waffengattung bist du da unterwegs?
Fernmelder war ich, ja, genau.
Ah, okay.
Ja, gelbe Litzen.
Aber von der Reserve, also als Institution bei der Armee, das ist dir offensichtlich wichtig, ja? Also sonst würdest du es ja auch nicht mehr machen.
Bei dem Hochwasser 2002, das habe ich begleitet als, ich glaube, da war ich Major. Und das Hochwasser 2013 dann als Minister. Also ich habe beide Seiten gesehen. Ich habe es einmal als Offizier miterlebt, das Hochwasser 2002 und als Minister 2013. Da war der spannendste Einsatz, das Schiffe sprengen in Fischbeck.
Ja, das ist wirklich, also das war eine Aktion, ja.
Ja, hat aber funktioniert.
Ja, was war spannender? Aus Sicht des Soldaten oder später dann aus Sicht des Ministers?
Aus Sicht des Ministers, weil die Gesamtverantwortung größer war.
Man mehr Überblick hatte.
Mehr Überblick hatte, nicht? Das war schon spannender. Also das war schon wenn wir vorhin mit Veränderungen im Amt gesprochen haben, auch sowas hat geprägt, solche Krisensituationen mit anderen zusammen zu managen, wird man schon bedächtig.
Also ich war ja indirekt Betroffener von dem Hochwasser. Ich wohne in Ostelbien und musste mein Haus ausräumen und evakuieren. Wie dicht waren wir denn dran hier vom Absaufen?
Ja, gut, das war schon alles ein bisschen eng, nicht? Aber gut, am Ende hat es funktioniert, aber ich habe Orte eben erlebt, ob das Barbie ist, wo ich vorher noch mit dem Hubschrauber gelandet bin, da war es trocken und da später war da Land unter, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben mit dem Hubschrauber überflogen die Ecke Fischbeck und man konnte vorher ahnen, wann das Wasser kam. Und als der Deich dann brach, war das eine riesen Wasserfläche. Das war schon unglaublich, nicht? Und was da auch Menschen haben durchmachen müssen, auch Erfahrung der Evakuierung, nicht? Also das waren dann Teile wie so eine Insel und da haben mich die Menschen beeindruckt, die Tiere hatten, also Kühe. Die haben gesagt, wir lassen die Tiere nicht alleine, wir bleiben hier und passen auf die Tiere auf. Das war deren gefühlte Verantwortung. Ja, und da kommst du auch an die Grenzen. Du kannst zwar eine Evakuierung rechtlich legal durchsetzen, aber du lässt es einfach in Abwägung sein, weil du weißt, das funktioniert nicht. Ne? Weil das sind dann Abwägungsprozesse. Und ich habe vor diesen Menschen einen riesen Respekt heute noch, die da gesagt haben, ich bleibe bei meiner Kuh oder meinen Kühen, ne? Weil ich die Verantwortung für die Tiere habe. Und das sind auch so prägende Momente gewesen, nicht? Wo Menschen in großer Not sich eingesetzt haben, ja, für andere Lebewesen. Nicht? Das fand ich schon beachtlich. Ja, das waren so Momente, die ich da erlebt habe.
Man wird auch ein bisschen so demütig, ja, wenn man so sieht, was Wasser für eine Kraft hat. Ja, das
ja,
ist
ja,
schon.
Ja. Mittlerweile alles wieder aufgebaut. Ich habe dann ja hinterher als ganz anderen Bereich als Sportminister vielfach die Bescheide überbracht, wenn Ruderhäuser und anderes wieder aufgebaut wurde. Insofern.
Ja, das ist auch viel passiert, ja. Das ist
viel passiert und sind auch schöne Gebäude entstanden. Und also insofern, am Ende war es dann wieder gut.
Ja. Also da die Ecke Fischbeck, da oben in der Altmark, das ist ja wirklich wieder schön geworden. Ne?
Kann man wohl so sagen.
Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass uns ein nächstes Hochwasser in der Dramatik erspart bleibt. Die Deiche sind ja ertüchtigt zu großen Teilen. Ja.
Großen Teilen ertüchtigt und ich hoffe mal, dass das so schnell nicht wiederkommt. Jetzt kämpft man mit anderen Dingen wie mit Trockenheit. Ja. Ich sehe das ja im Harz, das an dem Baumbestand macht. Das sind, glaube ich, die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Diesen Klimawandel, sage ich mal, mit zu begleiten und zu gestalten, wieder aufzuforsten. Das ist schon eine Katastrophe, die sich etwas langsamer, aber dadurch länger abspielt. Und das darf man auch nicht aus den Augen verlieren, weil wir alle, die wir hier sind, haben auch eine Verantwortung für den Planeten, auf dem wir leben.
Und ich beneide dich ja da hinten um den schönen Sonnenplatz. Das ist ja.
Ja, das wird jetzt hier gleich noch viel besser, weil wir haben eine kleine, zwar Geschäftsbesprechung, aber die findet jetzt mit einem gegrillten Würstchen und Glas Bier statt. Ja, und insofern happy life. Ja.
Genau,
nicht schlecht. Fast wie Biergarten.
Ja nur Corona-gerecht und alle getestet und gesund. Ja.
Genau.
Muss man ja heute schon fast dazu sagen. Ja.
Sehr genau.
Dann wünsche ich guten Appetit.
Danke.
Lasst euch die Bratwurst schmecken. Habt geschäftliche gute geschäftliche Gespräche.
Ja, danke.
Alles klar.
Gut, vielen Dank.
Dankeschön, dass du zu Besuch warst bei uns und wir wünschen Alex, viel Erfolg. Dank. Wir danke. Wünschen viel Erfolg für die Wahl. Vielleicht sehen wir uns dann nachher in der Koalition wieder. Das würde uns natürlich freuen. Und ja, schauen wir mal. Dankeschön.
Alles Gute. Tschüss. Alles Gute, Holger.
Die Jahre, die Jahre zusammen, Polizei und Innenminister, waren sehr angenehm und da wird der Rest sich auch angenehm gestalten.
Das genauso gebe wie ich, dieses Gespräch. Ne? Das gebe ich gerne zurück. Das war wirklich eine schöne Zeit. Ja, und ich glaube, so manches haben wir für die Polizei erreicht, so ist am Anfang. Ne?
Wir sehen uns vielleicht bei den Dortmund-Gericht.
Eine schöne Stunde.
Ne? Ja, genau. Danke. Ciao. Tschüss also, und liebe Grüße in den Harz.
Ja, danke. Ciao, ciao.